In dieser Folge sprechen wir gemeinsam mit Dr. Julian Marschalek über Social Freezing und Fertilitätsprotektion. Welche Möglichkeiten gibt es und was ist in Österreich erlaubt? Wer führt eine VP durch und an wen können sich Betroffene wenden?
Miller, ich brauche ein Spielplatzdate.
Sanji, ich bin sowas von ready.
Spielplatzdate, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielplatzdate. Dieses Mal bin ich alleine im Studio, aber ich habe einen Gast bei mir und das ist der Julian. Hallo Julian.
Hallo, Mitte.
Schön, dass du dir auch heute wieder die Zeit genommen hast. Wir haben bereits im Oktober das Vergnügen gehabt und haben 2 Folgen aufgenommen zum Thema unerfüllter Kinderwunsch. Das war die Folge 60 und 61. Und Julian, du bist Frauenarzt in Wien, spezialisiert auf das Thema Kinderwunsch. Und ich sage jetzt einmal danke, dass du wieder die Zeit genommen hast und du hier bist.
Ja, danke für die Einladung.
Und dieses Mal geht es um ein ganz ein bestimmtes Thema. Ich habe auf Instagram ein Fragetool dazu erstellt. Wir besprechen heute das Thema Social Freezing und Fertilitätsprotektion. Mega interessant. Ich habe mich da sehr eingelesen und würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Pro bin, aber ich weiß einiges und ich freue mich darauf, dass du da noch nähere Infos geben wirst. Und jetzt einmal kurz erklärt zum Unterschied. Ich hoffe, dass ich das jetzt wirklich kurz und knapp auch richtig erkläre. Bei Social Freezing ist so, dass man unbefruchtete Eizellen einfriert, ohne medizinischen Grund. Einfach, dass man sagt, okay, vielleicht ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, die sozialen oder beruflichen Gründe passen nicht. Und bei der Fertilitätsprotektion ist so, dass eine Krankheit, meist eine Krebserkrankung vorliegt und deswegen friert man die Eizellen ein. Habe ich das jetzt so kurz und knapp richtig erklärt?
Ja, das stimmt. Also du hast es kurz und knapp ganz richtig gesagt. Es ist so, es gibt bei der Fertilitätsprotektion relativ viele Möglichkeiten. Also das Eizellen einfrieren oder Embryonen einfrieren ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Und die Abgrenzung zum Social Freezing hast du auch ganz richtig gesagt. Beim Social Freezing ist es so, dass unbefruchtete Eizellen vorsorglich ohne medizinischen Grund eingefroren werden. Das heißt, das nehmen primär Frauen in Anspruch, die entweder aus beruflichen oder aus privaten Gründen einfach die Familienplanung auf einen späteren Lebensabschnitt verschieben wollen und den Kinderwunsch quasi auf Eis legen, wenn man so will. Ja. Und da muss man einfach wissen, das ist jetzt natürlich gerade hoch im Kurs, weil zunehmend den Leuten bewusst wird, dass einfach das reproduktive Fenster, also sprich die Möglichkeit, gut schwanger zu werden, bei Frauen deutlich kleiner ist als bei uns Männern. Ja, das heißt, mit Mitte 30 sinkt einfach die Fertilität einer Frau graduell ab. Das heißt, sowohl die Eizellenanzahl wird kleiner, als auch die Qualität schlechter. Weil da müssen wir einfach wissen, bei Frauen ist es im Gegensatz zu Männern so, dass die mit einem bestimmten Vorrat an Keimzellen, sprich Eizellen, geboren werden und die im Laufe des Lebens verbrauchen, bis dann eben mit der letzten Regelblutung die Menopause oder der Wechsel eintritt. Genau.
Ja. Das heißt, jetzt muss ich die kurz unterbrechen. Im Durchschnitt, wie viele Eizellen hat eine Frau? Kann man das,
da gibt's quasi extra Extrapolationen. Ja, also es ist so, dass die höchste Eizellenanzahl bei der Frau, die ist noch während die Frau im eigenen, also im Mutterleib der Mutter ist. Ja, da haben wir Millionen. Ja. Und okay. Der erste große Abfall kommt dann bei der Geburt. Ja. Bei der Geburt, da sind die Eizellen noch in, das nennt man Dictyoden, da schlafen die noch. Ja. Also das heißt, da sind sie in einer Ruhephase und wachen halt erst mit der Menarche auf, ja. Also mit dem Beginn der Regelblutung, also mit der Pubertät, wenn man so will. Und im Regelfall hat da eine Frau, das hast du mich natürlich schnell gefragt, ich glaube so um die 600, 700, 800.000 Eizellen im Leben. Jetzt muss ich aber, jetzt hoffe ich, dass das natürlich stimmt.
Nein, das war jetzt keine Prüfungsfrage. Das heißt, man kann jetzt sagen, um die 500.000 Eizellen, das heißt, man hat wahrscheinlich dann 300 bis 500 Mal einen Eisprung im Leben, wenn man das wirklich so sagen kann.
Ja, also der Eisprung selbst ist das totale Ausnahmeschicksal einer Eizelle. Ja, also der Eisprung selbst ist weil es ist ja jedes Monat so, dass eine Follikelkohorte rekrutiert wird. Das heißt, das kann man sich vorstellen wie beim Staffellauf. Da stehen relativ viele Eizellen am Start, die werden initial aktiviert quasi und aus denen hast du aber im Regelfall nur einen Gewinner. Das heißt, nur eine von diesen, eines von diesen Eibläschen wird dann zum sprungbereiten Eibläschen und aus dem springt dann eben die Eizelle heraus. Ja? Mhm. Alle anderen gehen unter. Ja? Also das heißt, die entwickeln sich wieder zurück und werden resorbiert, verschwinden. Das heißt, die Ovulation, sprich der Eisprung, ist wirklich das totale Ausnahmeschicksal. Und noch sehr viel mehr das Ausnahmeschicksal sind wir, wie wir alle sitzen und zuhören, weil wir sind halt dann noch der Super-Lotto-Jackpot, der befruchtet wurde. Ja? Mhm. Also das heißt, das ist alles natürlich ein ziemlicher Wahnsinn. Ja?
Und Julian, jetzt muss ich dich fragen, das Social Freezing, das finde ich mega interessant, ist das jetzt eher eine Modeerscheinung oder ist es wirklich eine akzeptierte Option? Und ist es in Österreich überhaupt erlaubt?
Also das Social Freezing selbst ohne medizinischen Grund darfst du in Österreich keine Eizellen einfrieren. Das ist per Gesetz verboten. Mhm. Leider, sage ich jetzt einmal. Eine Modeerscheinung ist es ja schon. Also das mediale Interesse ist vor ein paar Jahren aufgekommen, dieses Thema betreffend. Ja, als große amerikanische Firmen, wie zum Beispiel Apple, das ihren Mitarbeiterinnen gezahlt hat und das aktiv beworben hat. Warum? Mhm. Aus karrieretechnischen Gründen natürlich. Ja, also das heißt, da sind wir noch ein bisschen weit hinten in unserem Land. Also ich habe jetzt keine Meinung dazu, ob jetzt eine Firma das bei ihren Mitarbeiterinnen propagieren soll oder nicht. Aber wenn du mich fragst, ob das sinnvoll ist, dann sage ich als Reproduktionsmediziner ja. Weil je älter man wird, desto, wie gesagt, kleiner das reproduktive Fenster, desto niedriger die Wahrscheinlichkeit und desto mehr quasi Hilfe braucht es unter Umständen, um hier eine Schwangerschaft erreichen zu können. Ja? Und dementsprechend ist das durchaus, wenngleich auch eine Modeerscheinung und wenngleich auch natürlich gerade die amerikanischen Länder hier viel, viel weiter fortgeschritten sind als wir, ist es durchaus eine sinnvolle Option. Ja?
Jetzt muss ich dich fragen, in Deutschland ist ebenfalls verboten?
In Deutschland ist es nicht verboten. Also in Deutschland kann man es machen.
Okay, mega interessant. Ich finde es eigentlich eine super Möglichkeit, wenn man jetzt wirklich nicht den richtigen Partner hat oder aus beruflichen Gründen passt es nicht, dann finde ich die Option einfach, wie soll ich sagen, sehr angenehm, dass man sagt, okay, man verschiebt das Ganze jetzt. Aber ja, mal schauen, was sie da noch tun wird. Aber jetzt zurückzukommen auf die Fertilitätsprotektion, kurz FB. Welche Möglichkeiten gibt es da? Also Social Freezing, wie wir es gesagt haben, ist ja im Endeffekt nur eine andere Definition. Und bei der Fertilitätsprotektion geht es jetzt wirklich darum, wenn man krankheitsbedingt jetzt sagt, okay, der Kinderwunsch verschiebt sie vielleicht.
Ganz, ja, da geht es gar nicht so sehr ums Verschieben, sondern geht es darum zu beschützen. Ja, es ist ja so, dass bei Frauen, aber natürlich auch Männern mit onkologischen Erkrankungen, also Krebserkrankungen, wobei die Fertilitätsprotektion jetzt nicht ausschließlich onkologische Erkrankungen betrifft. Mhm. Da können eben die notwendigen Therapien, die gegeben werden müssen, sprich eine Chemotherapie, eine Strahlentherapie oder eben ausgeprägte chirurgische Therapieoptionen zu einer Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit und damit eben auch der hormonellen Funktion der Eierstöcke bis hin eben zum vorzeitigen Wechsel führen. Und um da eben zu verhindern, dass sich eben nach der überstandenen Krebserkrankung, sprich wenn die Frau gesund ist, sich diese Frau mit einem unerfüllten Kinderwunsch konfrontiert sieht, gibt es eben diese Möglichkeiten der Fertilitätsprotektion. Ja? Und dahingehend sollte man Frauen und Männer auch unbedingt vor diesen geplanten Optionen beraten. Ja? Also das heißt, vor einer Chemotherapie, vor einer Strahlentherapie müssen diese Frauen beraten werden, dass sie eben unter Umständen ein erhöhtes Risiko für eine Infertilität haben und dass wir hier an eine Fertilitätsprotektion denken.
Das heißt, die Patientinnen werden dann an dich weitergeleitet, an dich weitergeleitet.
Entschuldige, es tut mir so leid.
Überhaupt kein Problem. Das heißt, sie werden an dich weitergeleitet und du klärst sie dann auf, welche Möglichkeiten es gibt. Ich habe mir da jetzt auch ein bisschen eingelesen. Da gibt es jetzt kurz erwähnt die Möglichkeit, dass man einen vorzeitigen Wechsel herbeiruft. Sprich, dass man die Eizellen in Ruheschlaf versetzt, wie in einer Winterpause, kannst du sagen, und dann nach der Krebsbehandlung, nach der Chemotherapie wieder aufweckt. Das ist so eine Möglichkeit, wenn ich das richtig erklärt habe. Dann eine zweite Möglichkeit, dass man den Eierstock, Teile des Eierstocks herausoperiert, diesen dann einfriert und nachher wieder einsetzt. Wobei, das war jetzt für mich eigentlich, wie soll ich sagen, sehr...
Das klingt wild.
Ja, es klingt extrem wild. Ich habe auf das hin dann sofort gegoogelt, wie der Eierstock wirklich aussieht. Also ich wollte da wirklich ein Bild dazu haben, dass ich mir das ein bisschen mehr vorstellen kann. Und was ist jetzt die dritte Möglichkeit?
Die dritte Möglichkeit ist eben, Eizellen befruchtet oder unbefruchtet einzufrieren. Also das sind unsere drei Hauptoptionen. Ja? Die Männer haben jetzt natürlich komplett außer Acht gelassen. Bei den Männern ist es so, dass meist durch Masturbation gewonnener Samen eingefriert wird. Das ist eine vergleichsweise einfach durchzuführende Geschichte. Ja? Wenn das bei den Männern so nicht klappt, dann gibt es auch noch eine alternative Möglichkeit, dass man eine Hodenpunktion macht. Das heißt, dass man wirklich die Spermien direkt aus dem Hoden gewinnt. Ja? Bei den Frauen ist es ungleich komplizierter. Also du hast völlig richtig gesagt, es gibt diese eine Möglichkeit des Winterschlafs, nennen wir es jetzt mal so, das nennt sich Downregulation. Das ist jetzt eine medizinisch ein bisschen umstrittene Geschichte, aber sie ist auf jeden Fall besser als nichts. Und sie wirkt auch. Ja. Wie das genau wirkt, wissen wir noch nicht. Ja. Also der genaue molekulare Wirkmechanismus dieser Methode ist bis jetzt noch nicht geklärt. Aber es wirkt, und das zeigen auch große Meta-Analysen, aber es wirkt halt nicht bei jeder Frau in dem ausreichenden Maße, wie wir es uns wünschen würden. Weil manchmal ist es so, dass eben dieser, das nennt sich gonadotoxische Effekt, das heißt dieser keimzellschädigende Effekt einer Chemotherapie höher ist als der Schutzmechanismus dieser Option. Aber ich sage so, wenn nicht ausreichend Zeit bleibt oder die Frau sich nicht entscheiden kann oder das einfach der gangbare Weg für die jeweils Betroffene ist, dann ist das auf jeden Fall eine gute Option, mit der man zumindest nicht schadet, sondern hilft. Genau, die andere Möglichkeit, haben wir gesagt, ist natürlich die Möglichkeit, Eizellen einzufrieren. Und da ist es halt so, dass wir hier einfach die Techniken der In-vitro-Fertilisation, also der künstlichen Befruchtung, nutzen. Ja, das heißt, dass wir hier die Frauen eben mit bestimmten Hormonen stimulieren. Das heißt, die muss sich täglich Spritze geben, damit eben mehr Eibläschen heranreifen, eben nicht nur eines sich entwickelt, Stichwort Staffellauf, sondern damit wirklich die komplette Staffel quasi vorne ankommt. Und wenn die dann eben eine bestimmte Größe erreicht haben, diese Eibläschen, dann wird nach einem weiteren Reifungsschritt eine Eizell- oder Follikelpunktion durchgeführt. Das wird in einem Dämmerschlaf gemacht, zumeist oder in einer kurzen Narkose. Und da wird Ultraschall gezielt über die Scheide, werden diese Eibläschen abpunktiert und die Eizellen, die da gewonnen werden, können eben unbefruchtet eingefroren werden oder eben, wenn eine fixe Partnerschaft oder Ehe besteht, können diese Eizellen auch mit dem Samen des Partners befruchtet werden. Dann gewinnt man daraus Embryonen und in weiterer Folge kann man dann diese Embryonen einfrieren.
Genau. Jetzt muss ich dich ganz kurz unterbrechen, was ich noch ganz interessant finde beim vorzeitigen Wechsel, dass das auch eine Möglichkeit ist, wenn es jetzt vielleicht eine Frau gar nicht sicher ist, dass sie nach ihrer angenommenen Krebserkrankung jetzt noch Kinder möchte und sie sagt, okay, nein, ich habe mich dagegen entschieden, dass mir trotzdem die Möglichkeit bietet und sagt, okay, machen wir diese Down-Regulation so auf die Art, du musst das dann nicht in Anspruch nehmen, blöd gesagt, aber du hast trotzdem noch die Möglichkeit, ja, dass du vielleicht schwanger werden könntest, wenn sich der Kinderwunsch vielleicht im Laufe der Jahre dann ändert. Also das finde ich eigentlich eine super Option. Ist natürlich, ja.
Ist es auch insofern, weil das sind natürlich schwierige Gespräche und sehr schwierige Situationen, insbesondere für die Betroffenen. Also ich mache das ja jetzt schon einige Jahre und da ist es halt schon so, darum ist es so wichtig, dass man so früh wie möglich berät. Ja? Also möglicherweise auch noch bevor eine endgültige feingewebliche Diagnose da ist. Ja? Das heißt, wenn ein hochgradiger Verdacht auf eine Krebserkrankung besteht, damit, weil wir dürfen nicht vergessen, das sind zumeist junge Frauen, die haben sich in ihrem Leben noch nie mit dem Thema Kinderwunsch möglicherweise auseinandergesetzt, ja, weil es noch nicht notwendig war. Und da müssen sie jetzt Entscheidungen, quasi eine Entscheidungsfindung treffen, ja, die das gesamte spätere Familienleben beeinflussen kann. Mhm. Ja, und gerade für junge Frauen, die eben in ihrem Lebensabschnitt noch gar nicht mit dem Thema der Familienplanung konfrontiert waren, ist das eine immense Herausforderung. Ja. Und das wissen wir ja eh aus so vielen Sprichworten oder aus dem Leben. Ja. In der Sekunde, wo dir jemand sagt, das ist dir verwehrt, das kannst du nicht haben, willst du das haben. Ja. Mhm. Das heißt, selbst oder gerade, wenn man dann Leuten sagt, naja, sie haben möglicherweise dann keine Möglichkeit mehr, eigene Kinder zu bekommen, also genetisch eigene Kinder, dann wollen sie es. Ja, aber das ist natürlich ein schwieriger Prozess, nicht? Und der muss innerhalb kürzester Zeit durchgedacht werden, ja, und dann eine Entscheidung getroffen werden, ja. Weil diese onkologischen Therapien, diese Krebstherapien, die können halt nur sehr, sehr selten länger warten. Ja, das heißt, da haben wir wirklich einen akuten Zeitmangel. Genau.
Und was die Fertilitätsproduktion jetzt angeht, gibt es da eine Altersbeschränkung?
Gute Frage. Ehrlicherweise nein. Also für Beratungen nicht. So, es ist natürlich nach oben hin, also wir können ja alle nicht zaubern. Ja? Also insbesondere was die assistierte Reproduktion betrifft. Ja? Das heißt, je jünger die Patienten, desto sinnvoller natürlich die Maßnahme und vice versa. Ja? Mhm. Das heißt, wenn eine Frau schon über 40 ist und schon 3 Kinder hat, ja, dann ist natürlich hier, dann kann man natürlich trotzdem was machen und dann kann man zum Beispiel immer noch die Spritze geben. Ja? Mhm. Aber dann wäre ich sehr zurückhaltend mit weiteren assistierten quasi Methoden, wie zum Beispiel Eizellen einfrieren oder eben diesen Ovarian Tissue Banking, diese Ovarian Tissue Cryopreservation, das heißt dem Herausoperieren von Eierstöcken. Warum? Weil die Hintergrundchancen auf eine Schwangerschaft einfach durch das fortgeschrittene reproduktive Alter, wie wir böse sagen, einfach niedrig sehen. Ja, das hat sich auch in Studien gezeigt. Also das ist natürlich, Fertilität der Frau ist natürlich ein heißes Thema, auch wissenschaftlich natürlich. Und also auch der Männer natürlich. Aber da gibt's eine ganz coole Studie, die so ein mathematisches Modell errechnet hat. Und die hat gezeigt, bei einer Frau mit 42 muss ich 61 Eizellen einfrieren, um mit einer 75-prozentigen Wahrscheinlichkeit auf eine Lebendgeburt rechnen zu können. Und ich meine, 61 Eizellen, das ist viel, also so richtig viel.
Ja. Und man stellt sich das auch, also ich habe mir das sehr einfach vorgestellt, im Sinne von, okay, passt, ich hole mir die Eizellen raus und dann habe ich da meine Eizellen, die werden eingefroren, passt, und daraus entstehen die Kinder. Das ist ja eigentlich ein Schwachsinn, weil, das, wie du vorher schon erwähnt hast, du hast die Möglichkeit, dass im Endeffekt dann eine Eizelle wirklich, wie soll ich sagen, tauglich ist, dass sie dann auch diese...
Das muss jetzt nicht zwangsläufig eine sein, aber wir dürfen nicht vergessen, dass einfach nicht jede Eizelle, die in einem weiblichen Körper ist, und schon gar nicht jede Samenzelle dazu auserkoren ist, später mal ein gesundes Kind werden zu können. Da, so sind wir nicht gebaut, so wurden wir nicht konstruiert, so hat es die Natur nicht vorgesehen. Ja? Das heißt, da ist die Ausschussrate relativ hoch. Ja, also wenn man auf dieses mathematische Modell nochmal zurückkommt, für eine Frau, die unter 35 ist, braucht man ungefähr 10 Eizellen, um zu sagen, Wahrscheinlichkeit für eine Geburt 75%. Mit 37 brauchst du schon 20 Eizellen, ja, und wie gesagt, mit 42 schon 61 Eizellen. Das liegt auch eben an diesen genetischen Varianten. Je älter wir werden, desto mehr Fehler passieren, ja, nennen wir es jetzt mal Fehler, ja, und dementsprechend steigt einfach das Hintergrundrisiko für genetische Variationen in unseren Keimzellen, ja, und auch das Hintergrundrisiko, das habe ich eh auch schon bei einem anderen Podcast mit dir gesagt, das Hintergrundrisiko eben für Trisomie 13, 18, 21 und so weiter, je älter man wird, desto höher steigt das. Und ja, so sind wir einfach gebaut worden. Ja, das heißt, nicht jede Eizelle führt zu einem Kind, das heißt, wenn ich 10 Eizellen habe, heißt das nicht, dass ich 10 Kinder habe. Ja, genau.
Und jetzt das Thema Social Freezing. Hast du eine Ahnung, in Deutschland ist es erlaubt, Gibt es da eine Altersbeschränkung oder kann man das jetzt trotzdem auch mit der Fertilitätsproduktion in Österreich vergleichen, dass man sagt?
Naja, also eine Altersbeschränkung ist mir jetzt nicht bekannt. Es gibt, es ist natürlich die Frage, wie medizinisch sinnvoll es ist. Mhm. Ja, also einer Frau mit 40 Jahren würde ich das jetzt nicht mehr zwangsläufig empfehlen. Da sind die Kosten wahrscheinlich so hoch bei durchaus geringeren quasi Erfolgsraten. Ja, weil mit 40 Jahren statistisch musst du davon ausgehen, dass nur noch eine von 8 bis 12 Eizellen genetisch in Ordnung ist. Ja, das heißt, du brauchst einmal relativ viel und musst relativ viel einfrieren, um eben hier eine gewisse Chance auf eine Befruchtung zu haben. Und nur weil die das überlebt, den Einfrieren und den Aufbauprozess, der ja durchaus komplex ist, heißt das auch nicht, dass sie sich befruchten lässt, dass dann die befruchtete Eizelle, sprich der Embryo, sich auch regelrecht und gut weiterentwickelt. Und selbst wenn man dann einen wunderschönen Embryo hat, den man zurückgeben kann, heißt es noch lange nicht, dass der quasi auch angenommen wird von der Gebärmutter und sich dort implantiert. Aber das heißt, da sind noch viele Schritte zu gehen.
Ja. Angenommen, ich sage jetzt, okay, mit meinen 33, ich möchte mir die Eizellen einfrieren lassen. Das heißt, ich mache mir da einfach jetzt ein Beratungsgespräch aus. Dann werden wir, wie wir vorher gesagt haben, man schaut, dass sie ganz viel Eibläschen entwickeln. Und dann werden wir die entnommen und dann werden die eingefroren. Das heißt, da werde ich wahrscheinlich mit Kosten von ein paar tausend Euro rechnen. Die werden dann auf eine bestimmte Zeit eingefroren. Gibt es da eine Dauer, dass man sagt, okay, die nächsten 5, 6 Jahre oder bin ich da schon drüber?
Nein, also in Österreich ist es so, wo das ja das Social Freezing jetzt nicht erlaubt ist, aber quasi in Bezug auf die Fertilitätsprotektion, unbefruchtete Eizellen dürfen ein Leben lang eingefroren bleiben. Befruchtete Eizellen, sprich Embryonen, 10 Jahre. Ja, also das heißt, Embryonen dürfen nicht länger als 10 Jahre gefroren sein, unbefruchtet darf das ein Leben lang sein.
Und der Embryonentransfer, das habe ich auch sehr interessant gefunden, ist nur erlaubt, wenn man in einer bestehenden Partnerschaft ist.
Ja, das heißt, also mit dem
Partner.
Mit dem Partner, mit dem man den Embryo gezeugt hat, ganz genau.
Genau. Und wenn jetzt einer der Partner verstorben ist, das ist nämlich, also wenn der Mann verstirbt, mega interessant, dann ist dieser Embryonentransfer nicht mehr gültig, oder?
So, dann darf man es immer machen, ganz genau. Das ist ein wesentlicher Punkt, den man natürlich bei Frauen, die sich für diese Methode entscheiden, bei der Fertilitätsprotektion, noch zusätzlich beraten muss, ist einfach die Tatsache, dass in Österreich ein Embryotransfer nur erlaubt ist, wenn beide Partner zustimmen. Das heißt, im Regelfall ist es ja so, dass die Fertilitätsprotektion, die fertilitätsprotektive Maßnahme und die Realisierung des Kinderwunsches, da vergeht eine Menge Zeit. Ja? Also die Latenzzeit zwischen diesen zwei Geschichten ist relativ lang, weil wir haben zuerst die Fertilitätsprotektion, dann kommt die Krebstherapie, dann kommt der Nachbeobachtungszeitraum und dann kommt irgendwann einmal der Kinderwunsch. Das sind Jahre. Und in diesen Jahren kann relativ viel passieren. Nicht? Und so Gott möge es verhindern, aber wenn der Mann stirbt, wenn die Partnerschaft zu Brüche geht oder sonst irgendwas, dann, und man hat nur Embryonen eingefroren, dann darf man keinen Transfer mehr machen. Ja? Und dann war de facto die komplette fertilitätsprotektive Maßnahme umsonst. Das ist auch der Grund, warum ja auch international empfohlen wird, dass man bei ausreichend vielen Eizellen zumindest einen gewissen Prozentsatz an Eizellen unbefruchtet einfriert, damit eben die Frau ihre Unabhängigkeit behält. Ja, also da gab es jetzt auch vor einigen Jahren jetzt einen Andersfall, wo eben der Mann verstorben ist und das Gott sei Dank noch quasi im Zuge, also bevor er verstorben ist, wurde dann der Embryo in ein anderes Land quasi transferiert, ja, oder das zumindest wurde das so, ein bisschen komplizierter als das, aber es wurde letztlich der Embryo in ein anderes Land transferiert, wo die gesetzlichen Bestimmungen anders sind, weil das ist halt in jedem Land anders, sodass die Frau dann auch von ihrem verstorbenen Mann quasi schwanger werden konnte. Also alles da gibt es, aber das sind natürlich dann juristische Feinheiten und hin und her und ja, aber wie gesagt, das ist ein Thema, selten, aber doch, und darum muss man das auch proaktiv besprechen.
Und das machen natürlich viele, weil es einfach sie mit einem Embryo mehr Chancen dann wirklich auf eine glückliche Schwangerschaft erwarten.
Genau, ja, mhm. Oder aus welchen Gründen auch immer. Aber natürlich medizinisch ist es natürlich da, einen Embryo einzufrieren, bietet deutlich mehr Wahrscheinlichkeiten auf eine Schwangerschaft als eine Eizelle einzufrieren. Warum? Weil beim Embryo habe ich schon viele Entwicklungsprozesse durchgemacht und weiß schon, kann mir da die Chancen schon ganz gut ausrechnen. Mhm. Ja.
Es ist so, als Laie denkt man sich halt echt, okay, passt, man startet diese Behandlung, nenne ich es jetzt einmal, und dann, keine Ahnung, ist man in 2-3 Jahren schwanger. Also, ey, wie du richtig erwähnt hast, das sind oft Jahre, also, ja.
So ist es, ja. Also, das ist ein durchaus komplexes Thema, ja. Und eben auch bei dieser Ovarian Tissue Cryopreservation, um auf die zurückzukommen, diese Methode, die du schon, wie du ganz richtig gesagt hast, da wird einfach eine Bauchspiegelung gemacht, also eine Laparoskopie. Da wird ein Teil des Eierstocks herausoperiert. Dieser Teil des Eierstocks wird in unterschiedliche Portionen aufgeteilt, im Labor verarbeitet und dann mittels einer speziellen Einfriermethode eingefroren. Und wenn dann die Frau letztlich gesund ist, aber im Wechsel sein sollte, weil eben die Krebstherapie da zu viel geschädigt hat, dann kann man dieses Teile von diesem Eierstockgewebe, das eingefroren ist, wieder auftauen und zurücktransplantieren. Entweder dann direkt in das Ovar wieder hinein, also in den Eierstock hinein, oder in die Nähe, in so eine Bauchfelltasche. Da sind weltweit schon über 200 Kinder auf die Welt gekommen, von Frauen, die davor aber schon im Wechsel waren. Ja, also das heißt, das funktioniert sehr gut. Das ist die quasi Wiederanwachsungsrate, sodass dann dieses Eierstockgewebstück auch wieder selbst Hormone produziert. Das heißt, die Frau ist dann nicht mehr im Wechsel, sondern produziert auch wieder ihre eigenen Hormone. Ja, ist bis zu 97% gegeben mittlerweile, also irgendwo zwischen 60 und 90, 95, 97%. Und man kommt so auf eine kalkulierbare Schwangerschaftsrate irgendwo zwischen 30 und 40%. Ja. Und das muss nicht zwangsläufig mit einer künstlichen Befruchtung sein, sondern es sind eine große Anzahl auch spontaner Schwangerschaften beschrieben in der Literatur. Ja.
Ist aber auch wieder nur erlaubt, wenn eine Krankheit vorliegt, also eine Krebs.
So ist es, ja. Also das wird wirklich zumeist in einem onkologischen Setting gemacht, also dann, wenn wirklich Krebserkrankungen vorliegen, ja, oder halt bei Kindern. Ja, also bei Kindern, das ist die einzige fertilitätsprotektive Möglichkeit, die es gibt, um Kinder zu behandeln, also Kinder vor der Pubertät. Weil bei Kindern vor der Pubertät, da ist es besonders schwierig, weil da nützen die anderen Möglichkeiten nichts. Ja, also du kannst den Eierstock, der bereits oder der noch immer schläft, nicht noch weiter einschläfern. Ja, also der schläft einfach. Ja, und da wirkt diese Spritze nichts. Du kannst ein Eierstockgewebe, das noch schläft, nicht stimulieren. Das heißt, wenn die noch nicht im Wechsel, wenn die noch nicht in der Pubertät sind, dann kannst du das nicht stimulieren. Das heißt, das ist die einzige Möglichkeit, die bei den Kindern übrig bleibt. Ja, das heißt, da wird dann zumeist ein Eierstock entnommen und der kann dann wieder rücktransportiert werden. Da gibt es in der Literatur auch eine Handvoll Fallberichte, also konkret sind es 2 oder 3, glaube ich, wo man bei quasi einem präpubertären Mädchen so einen Eierstock herausoperiert hat. Dann hat sie ihre Krebstherapie gehabt, dann ist sie wieder gesund gewesen, aber war halt noch nicht in der Pubertät, dann hat man ihr das zurücktransplantiert. Dann ist sie in die Pubertät gekommen und dann letztlich hat sie auch ein Kind bekommen.
Ja, also. Toll, dass es diese Möglichkeiten gibt. Das klingt natürlich, also der Gedanke, Eierstock herausoperieren, einfrieren, wieder einsetzen. Ja.
Ja, das ist.
Du bist sie aus meiner Vorstellungskraft.
Cool. Ja, das ist ganz cool. Ja. Das ist eine ganz coole Geschichte. Da wurde auch sehr, sehr viel geforscht in den letzten Jahren. Es wird weiterhin sehr, sehr viel geforscht. Wir forschen da auch an der Meduni Wien bezüglich des Einfrierprozesses, weil diese Einfrierprozesse so komplex sind, ja, ob es da nicht alternative Möglichkeiten gibt. Das sind ganz coole Geschichten, muss man sagen. Ja, also das und ist auch mega sinnvoll, weil früher hat man da einfach nicht beraten, nichts gemacht, konnte man auch nichts machen. Und jetzt gibt es durchaus da ein gewisses Licht am Ende des Tunnels, was natürlich schon toll ist, weil eins darf man nicht vergessen, gerade diesen Frauen und Mädchen kann man da ja auch gewisse Hoffnung spenden. Und das ist wichtig, ja? dass da eben dann der Kinderwunsch doch auch möglich ist. Ja?
Und werden diese Kosten für die Operation von der Krankenkasse getragen? Muss man das selbst zahlen?
Also prinzipiell ist es so, dass eine Fertilitätsprotektion von den Kassen nicht übernommen wird in Österreich. Ja, wir kämpfen da seit Jahren dazu. Wir sind auch gerade mit dem Bundesministerium im Rahmen so eines Expertengremiums in Verhandlungen begriffen. Mhm. Die sind, ich sage es jetzt mal vorsichtig, vielversprechend. Aber noch gibt es hier keine quasi offizielle Lösung durch Krankenkassen, Sozialversicherungen, dass das übernommen wird. Ja, das heißt, im Moment müssten sich die Patienten das alles selber zahlen. Es gibt aber österreichische Lösungen. Also es gibt, das führt ja nicht jedes Krankenhaus in Österreich, sondern nur bestimmte, zum Beispiel Ovarian Tissue Cryopreservations durch, also diese Organentnahmen. Da ist es zumeist so, dass diese Krankenhäuser da Lösungskonzepte für Patientinnen entwickelt haben, so dass die das nicht zahlen müssen. Ja? Mhm. Was die Fertilitätsprotektion im Hinblick auf Eizellen einfrieren betrifft, da gibt es auch noch relativ wenig. Ja? Also das müssen sich die Patientinnen selber zahlen. Das ist natürlich eine sehr, sehr teure Methode. Das kostet irgendwo zwischen 3.000 und 5.000, 6.000 Euro. Mhm. Ja, und das ist natürlich auch das ist natürlich sehr, sehr viel Geld, ja, und diese Therapiekosten müssen selber tragen. Ja, es gibt dann oft irgendwelche Pharma-Sponsorings, ja, wo Pharmakonzerne diese teuren Medikamente sponsern, ja, die wirklich teuer sind. Das ist dann super. Das heißt, da kann man dann deutlich Kosten reduzieren, aber nichtsdestotrotz müssen die Patientinnen hier das Geld selber in die Hand nehmen und das ist natürlich ganz schlecht, muss man ganz klipp und klar sagen, ja, weil dadurch schafft man natürlich ein gewisses soziales Ungleichgewicht, ja, dass eben eine Fertilitätsprotektion im Hinblick auf Eizelleneinfrieren oder Embryoneneinfrieren nur besser gestellten möglich
ist. Und das sollte eigentlich für alle zugänglich sein.
So ist es, ja, und da kämpfen wir eh schon, aber ja, da hoffen wir, dass wir gewinnen irgendwann.
Und kann man bei der Fertilitätsprotektion jetzt sagen, so und so viel Prozent sind gegeben, dass man wirklich schwanger wird, dass man wirklich eine glückliche Schwangerschaft dann hat? Kann man sagen, okay, zu 70% funktioniert das?
Naja, das ist schwierig. Mit solchen Prognosen ist das natürlich relativ schwierig, weil natürlich erstens Krebs ist nicht gleich Krebs, zweitens die onkologische Therapie ist natürlich auch komplett unterschiedlich. Ja. Da gibt es Risikostratifizierungen. Ja. Also es gibt ja Chemotherapien, die schädigen gar nicht den Eierstock. Es gibt andere, die schädigen massiv. Ja. Bestrahlungen im kleinen Becken, also wenn die Eierstöcke bestrahlt werden, das schädigt auch sehr, sehr stark. Ja. Wenn die Eierstöcke komplett rausoperiert werden müssen, dann ist halt da auch nichts mehr möglich. Also es gibt hier durchaus Risikostratifizierungen. Ja? Und was man natürlich auch hier mit einkalkulieren muss, ist ja die Möglichkeit einer Schwangerschaft wieder nicht alleine durch die Eizellen bestimmt und durch die Eizellqualität, sondern natürlich auch die Gebärmutter. Ja? Also wenn die Gebärmutter mit bestrahlt wird, da wissen wir auch, da wird auch die Gebärmutter geschädigt. Ja? Und auch da gibt es Berichte, dass eben je nach dem, wie hoch diese Strahlendosis ist, gibt es ein höheres Risiko für Fehlgeburten, ein höheres Risiko für Frühgeburten und aber bei bestimmten Strahlendosis auch keine einzig erfolgreich berichtete Schwangerschaft mehr. Also das heißt, das muss man wirklich ganz individuell mit den Patientinnen besprechen, ja, wie hoch eine Wahrscheinlichkeit ist. Ja. Wenn jetzt die Eizellen nicht eingefroren worden sind, ja, und die fertilitätsprotektive Maßnahme, die man gesetzt hat, bei der Patientin nicht ausreichend funktioniert hat und die Patientin ist gesund, ist aber im vorzeitigen Wechsel und kann mit der eigenen Genetik nicht mehr schwanger werden, dann haben wir Gott sei Dank immer noch das Sicherheitsfangnetz in Österreich, dass man ja sagen kann, na gut, wenn es mit der eigenen Genetik, sprich mit der eigenen Eizelle nicht klappt, dann kann sie zum Beispiel eine Eizellspende machen. Das heißt, die Eizelle einer anderen Frau wird dann mit dem Samen des Partners befruchtet und der daraus entstandene Embryo wird eben dieser Frau in die Gebärmutterhöhle eingesetzt. Und sie kann dieses Kind austragen, weil Mutter ist per Gesetz in Österreich, wer geboren hat und nicht, wer die DNA spendet. Ja, das ist eine Option, die ist in Österreich erlaubt bis zum 45. Lebensjahr. Und das gibt aber auch sehr, sehr vielen Hoffnung, ja, dass sie eben auch selber Mütter sein können. Ja? Und auch wenn sie es genetisch nicht die Mutter sind, wissen wir, so wichtig die Genetik ist, da spielt eben auch, es gibt epigenetische Faktoren, die hier eine große Rolle spielen bei der Kindsentwicklung. Außerdem wächst ja das Kind in der Mutter heran, hört ihre Darmgeräusche, ihr Herzgeräusch, da besteht trotzdem schon von früher, von der quasi, wenn man so will, ersten Sekunde an eine enge Bindung. Ja? Auch wenn es nicht die eigene Genetik ist. Ja? Wenn die Gebärmutter irreversibel geschädigt ist, also wenn da nichts mehr möglich ist oder die vielleicht entfernt werden musste, dann bleibt halt ehrlicherweise nur noch die Leihmutterschaft übrig. Ja? Also wenn es darum geht, mit eigenen Eizellen schwanger werden zu wollen. Ja, das ist aber auch verboten in Österreich.
Ich wollte ja gerade sagen, das ist auch wieder
verboten. Das ist hier verboten, das muss man im Ausland machen, genau. Ja,
so. Und Betroffene, können Sie jetzt an wen wenden? Du hast das vorher ganz kurz angeschnitten, also wer führt diese VP durch?
Naja, das machen, also da gibt es ein super deutschsprachiges Netzwerk, das nennt sich Fertiprotect. Das kann man googeln und da sind im deutschsprachigen Raum, sprich Österreich, Deutschland, Schweiz, alle Krankenanstalten oder primär alle Krankenanstalten oder Krankenhäuser aufgelistet, die eben solche fertilitätsprotektiven Maßnahmen durchführen. Ja, also in Österreich sind das primär natürlich die Universitätskliniken, ja, die das durchführen, aber natürlich auch sehr viele Kinderwunschinstitute, wenngleich die nicht das komplette Spektrum der Fertilitätsprotektion anbieten können, natürlich. Ja, also die können jetzt zum Beispiel keinen Eierstock herausoperieren. Ja. Aber genau, da kann man sich eben auf dieser Fertiprotect-Netzwerkseite sich anschauen, wo man quasi am besten hingeht oder hingehen kann. Ja.
Und jetzt sehr persönliche Frage, ist jetzt überhaupt die Frage, ob du darüber sprechen kannst, aber hast du jetzt einen Fall im Kopf, wo du wirklich sagst, der war super emotional, aber trotzdem hat es dann am Ende geklappt?
Ja, also super emotional ist es zumeist. Ja, also ich mache das jetzt seit einigen Jahren, also konkret seit 2016 leite ich die Ambulanz für Fertilitätsprotektion und davor habe ich es auch quasi unter Aufsicht gemacht mit meinem quasi alten Mentor. Und ja, da erlebt man immer wieder schöne und halt auch weniger schöne Momente. Ja, aber da gibt es schon eine der coolsten Geschichten, ist eine Patientin, die sogar auch bei mir in der Ordination ist, der mal gesagt hat, nach der Stammzelltransplantation, sie kann nie wieder schwanger werden, die Eizellreserve ist verbraucht und das wird nicht hinhauen. Und dann hat sich doch noch irgendwie ein Zyklus durchgeschummelt und dann hat sie ein Kind bekommen. Ja, und das ist natürlich dann besonders cool. Ja.
Ja, sicher.
Darum muss man sich immer sehr zurückhalten, was Prognosen angeht. Mhm. Ja, weil also 100% gibt es nicht in keinem Leben. Ja, Medizin ist keine exakte Wissenschaft und hin und wieder schummelt sich das Glück dann schon auch durch. Ja, das ist ganz gut.
Oh, verstehe. Julian, danke, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview, für dieses sehr ausführliche Interview. Ich habe Spaß, habe ich schon gesagt, du bist jetzt unser Podcast-Doc.
Ja, wunderbar. Freue ich mich. Ja.
Nein, aber mega
ja, danke
mega
fürs Zuhören. Ich finde, das ist eine Geschichte, die wichtig ist, dass wir das wissen alle. Ja. Mhm. Das müssen wir ein bisschen in die Welt hinaustragen, diese Geschichten. Fertilitätsprotektion ist ein total wesentliches Thema, ja, in dem es wichtig ist, dass man das eben auch weiterträgt, ja, weil das wissen einfach auch viele nicht. Ja. Die Awareness wird mehr, ja, das merke ich auch an den Beratungen, das ist auch gut und wichtig so, aber wir sind einfach noch weit entfernt von anderen Konzepten weltweit, ja, wo es einfach auch schon Gesetz ist, dass jede Frau und jeder Mann, bei denen, also die einfach zu einer fertilitätsreduzierenden Erkrankung oder Therapie gegenüberstehen, beraten werden muss. Ja. Mhm. Und wie gesagt, es betrifft ja nicht nur die Krebsfälle, ja, sondern es gibt ja durchaus auch gutartige Erkrankungen, wo eine Fertilitätsprotektion sinnvoll ist. Zum Beispiel eine ausgeprägte Endometriose. Wir haben ja auch schon über die Endometriose gesprochen. Mhm. Auch da ist es in Österreich erlaubt. Ja. Das heißt, das sind durchaus Sachen, die Leute wissen dürfen und sollen, ja, dass es zum Beispiel bei einem wirklich stark ausgeprägten Endometriosebefund sinnvoll sein kann, vorher Eizellen oder Embryonen einzufrieren. Ja? Und da gibt es mehrere Erkrankungen. Da gibt es Endometriose, es gibt das Turner-Syndrom, ein drohender vorzeitiger Wechsel und noch viele, viele, viele mehr. Ja? Hämatologische Erkrankungen und so weiter und so fort. Es gibt relativ, die Liste ist lang an Erkrankungen, die mit einer reduzierten Fertilität, mit einer Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit einhergehen können. Und da haben wir de facto die Möglichkeit, eine Fertilitätsprotektion durchzuführen.
Das war jetzt noch ein guter Punkt, dass du das angesprochen hast, weil sonst kommt man echt nur glauben, okay, wenn eine onkologische Krankheit besteht, nur dann darf man diese VP machen.
Nein, das ist explizit ausgewiesen. Es ist quasi die Bedrohung der Fertilität. Ja? Und da sind wir in einem juristischen Bereich, wo es erlaubt ist, und das ist wichtig. Ja.
Und das Thema Social Freezing, das wird wahrscheinlich nur ein bisschen brauchen in Österreich, oder? Dass man jetzt wirklich sagt, das wird dann erlaubt sein.
Ehrlicherweise ja. Also gerade in einem Land wie Österreich sind das natürlich Sachen, da müssen wir auch einfach Awareness schaffen. Ja, da müssen wir schauen, dass wir die Leute informieren und aufklären, ja, und Unterstützung anbieten. Ja. Mhm. Ganz genau. Ja, weil gerade in einer Zeit wie heute, wo einer Frau quasi alles abverlangt wird und alles gefordert wird, nicht, du musst Karriere machen, du musst das machen, du musst das machen, bleibt das möglicherweise ein bisschen auf der Strecke. Ja, weil man dann sagt, naja, um den Kinderwunsch, da kümmere ich mich dann, wenn das mit dem Job endlich wunderbar und super gut ist, und dann ist man einmal Ende 30 und dann wird es auf einmal schwierig. Und gut, da gibt es dann Leute wie mich, da gibt es einen Reproduktionsmediziner. Aber noch einmal, ich kann nichts herzaubern, was nicht da ist. Ja, das heißt, mein Job ist Chancenoptimierung, habe ich schon einmal gesagt. Ja, und da ist das wahrscheinlich schon noch eine wichtige Info, die wir
hinaustragen sollten in die Welt.
Hinaustragen sollten, so ist es. Ja.
Julian, danke, danke, danke. Ich schließe diese Folge jetzt mit dir ab. Ich verlinke euch wieder alle wichtigen Infos in den Shownotes, also zum Julian. Und ja, ich würde mal sagen, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mittwoch und ja, tschüss, Baba.
Tschüss, Baba, danke.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.